Und nun begrüße ich einen jungen Autor, der uns einen Ratgeber der besonderen Art mitgebracht hat, mit einem Titel, der aufhorchen lässt: Die schonende Abwehr verliebter Frauen oder die Kunst der Verstellung. Ich begrüße ganz herzlich Adam Soboczynski.
Danke.
Herr Soboczynski, es gibt ja auf dem Markt eine Menge Ratgeber, die uns empfehlen, wie man zur richtigen Liebe findet, wie man das Glück findet, wie man weiß, was wichtig ist im Leben und was nicht. Und die empfehlen eigentlich alle, ehrlich sich zu befragen, die Einfachheit zu entdecken, herauszubekommen, was man will. Ihr Ratgeber geht von einer völlig anderen Prämisse aus.
Ja, ich bin noch nicht mal so sicher, ob es überhaupt ein Ratgeber ist, ja, im ganz klassischen Sinne.
Können wir gerne diskutieren.
Weil es ja einen Erzähler gibt, der tatsächlich an 33 Fallbeispielen, also dieser Erzähler, der dort vorkommt, der sehr autoritär ist, der also einem beispielsweise sagt, wie man authentisch zu wirken hat oder interessiert blicken muss, also wie man sich strategisch möglichst gut verhält, ist tatsächlich, geht es nicht um Wahrhaftigkeit in diesem Buch, sondern es geht um die Alltagstricksereien, die wir so, in denen wir so ausgesetzt sind. Nun, ob das jetzt sozusagen ein Ratgeber ist, mit dem man dann glücklich wird, wenn man tatsächlich sozusagen Rat braucht, das wage ich zu bezweifeln. Dafür ist das, glaube ich, zu ironisch, das gesamte Projekt.
Ja, Ratgeber auch wirklich eher in Anführungszeichen. Es sind 33 Geschichten. Anhand dieser Geschichten erfährt man unterschiedliche Perspektiven des Erfolghabens oder Nicht-Erfolghabens, des Geohrfeigtwerdens oder des Geohrfeigten, ja, und des Verliebten und dessen, der die verliebte Frau schonend abwehrt. Wie wehrt ein Mann, in den eine Frau verliebt ist? Wie wehrt ein Mann sie ab?
Genauso wie das Frauen bei Männern machen würden, im Wesentlichen. Also das ist sozusagen nicht Männer-Frauen-spezifisch, aber man wehrt jemanden ab, der in einen verliebt ist, ja möglichst schonend. Das gehört sicher nicht, denn er könnte sich ja rächen beispielsweise, also wenn ich jetzt jemanden einfach grob abweise. Und am elegantesten ist es, wenn man jemanden davon überzeugen kann, auf sehr leichte, charmante Weise, dass derjenige, der in einen verliebt ist, dass der sich in einen getäuscht hat, dass man vielleicht gar nicht so toll ist. Also letztlich geht es immer darum, die Selbstlüge in jemandem zu entfalten.
Ja, aber das ist ja eine schreckliche Aufforderung. Also, beziehungsweise andersrum gefragt, wie entfacht man die Selbstlüge beim anderen? Wie macht man das?
Naja, beispielsweise, indem man sich auf einmal nicht mehr meldet oder sich besonders kompliziert darstellt.
Ja,
nicht?
Also, ja. Wenn die jetzt, SMS, die ja, berühmte, heute kann ich leider nicht, aber nächste genau. Woche gerne.
Genau. Also kompliziert sich darzustellen ist auf jeden Fall immer sehr sinnvoll, wenn man sozusagen bedrängt wird, beispielsweise. Mhm.
Ja, jetzt haben Sie ja selber gesagt, authentisch wirken, darum geht es. Für mich ist das ein Widerspruch, authentisch wirken. Also man soll so tun, als wäre man authentisch, darf es aber auf gar keinen Fall sein. Weil wenn man so ist, dann
es
hat man keinen Erfolg.
Nun, es ist von vornherein erst einmal überhaupt sehr schwierig, authentisch zu sein. Ich wüsste gar nicht, was das sozusagen heißt, nicht? Allerdings gibt es hier tatsächlich den Ratschlag. Nun, ich muss es anders erzählen. Es gibt ja ein ganz großes Bedürfnis danach, dass wir authentisch sein wollen in unserem Leben. Nicht? Es wird ja von jedem Politiker verlangt, mehr oder weniger. Da klagt man ständig, oh, diese Mediengesellschaft, letztlich das, was wir hier machen, ist ja vollkommen unauthentisch. Nicht? Also, und einfach, da wir in einer Welt leben, die aus diesen unzähligen Inszenierungsmechanismen besteht, wie dem hier, jeder ist ja gewohnt, dass wir in einer Mediengesellschaft leben, deswegen gibt es hier diesen Ratschlag, authentisch zu wirken. Das kann bedeuten, dass man natürlich, es ist sinnvoll, etwa, sagen wir mal, einen gebrochenen Lebenslauf zu haben. Das ist doch sehr schön, nicht? Das hat dann so etwas Authentisches beispielsweise. Schicksalsschläge schmeicheln einem ja immer sehr.
Also Sie müssen sich das so vorstellen, in dem Buch werden verschiedene Situationen, in die der moderne Mensch kommt, nämlich Bewerbungsgespräch, Gehaltserhöhung, Liebeskummer, da bekommt man eben Verhaltensmöglichkeiten aufgezeigt. Und immer geht es eigentlich darum, dass man sich verstellen muss, wie der Titel schon sagt, die Kunst der Verstellung. Ja? Ist dieses immer strategisch denken, immer planen müssen, wie ich wirke. Ist das nicht ziemlich anstrengend?
Es ist furchtbar anstrengend. Das würde ich, es ist auch sehr lustig im Übrigen, weil es ganz häufig misslingt. Nicht? Und dann, das noch zu dem. Das ist anstrengend, aber ich würde es sozusagen gar nicht so sehr ins Pessimistische oder ins Negative nur ziehen. Es ist einerseits anstrengend, allerdings ist es ja nicht so, als würde ich jetzt sozusagen als derjenige, der das Buch geschrieben hat, das in jeder Hinsicht favorisieren. Es ist ja sogar so, dass die Personen, denen das nicht so gut gelingt, dass die durchaus diejenigen vielleicht sogar sind, die einem besonders sympathisch erscheinen. Ich glaube, wir leben ja in einer Welt, in der tatsächlich so etwas wie strategisches Denken sehr wichtig ist, einfach weil der Konkurrenzdruck zugenommen hat, also Stichwort Globalisierung und all diese ganzen Dinge, die damit zusammenhängen. Und dementsprechend in dem Moment ist instrumentelles Denken, instrumentelles Interagieren, also sich zu verstellen, nicht immer die Wahrheit zu sagen, immer so ein wenig sozusagen sich abschotten gegenüber dem anderen, ja nicht von Nachteil, wenn Sie in einer Konferenz sitzen, eine Redaktionskonferenz beispielsweise, und da gäbe es, nehmen wir mal an, das, was ich jetzt nicht weiß, jemand, der geht Ihnen schon die ganze Zeit immer auf die Nerven, dann rasten Sie natürlich nicht sofort aus, sondern versuchen erst einmal runterzukommen, diszipliniert zu sein. Also all diese ganzen Mechanismen, die wir einfach brauchen, um erfolgreich zu sein. Das kann man ja auch beklagen, dass es das gibt, aber es ist so.
Jetzt schreiben Sie ja in Ihrem Buch, und das ist eine interessante historische Beobachtung, dass das eigentlich alles Tugenden sind, die am Hofe wichtig waren. Also dass der moderne Mensch mit den höfischen Tugenden des Verstellens oder des Blöffens, dass das sozusagen eine Refeudalisierung der Gesellschaft ist.
Das ist die These, die dahinter steht. Wir haben ja im 17. Jahrhundert, gibt es ja so sehr ähnliche Ratgeber, also beispielsweise von einem Spanier, Baltasar Gracián heißt er, der hat ein sehr ähnliches Buch geschrieben vor mittlerweile fast 400 Jahren. Und da geht es auch um genau diese Ratschläge, wie komme ich am besten durchs Leben. Und genau das glaube ich, dass diese Parallele, dass man die ziehen kann, weil es dort auch eine Situation war, in der die Höflinge um den Fürsten buhlten und sozusagen sich unter Konkurrenzdruck ausstechen mussten. Und unter verschärften Wettbewerbsbedingungen, wenn also sozusagen wir in einer Zeit leben, die man als Krisenzeit bezeichnen kann, in dem Moment tritt sofort so etwas ein wie eine Konjunktur der Verstellungskunst.
Nehmen Sie das Mikrofon ein bisschen, sonst verstehe ich ganz schlecht, was Sie
sagen.
Diese höfischen Tugenden, kontrolliere deine Affekte. Das ist ja im Grunde die Maxime.
Ne? Genau.
Und Sie sagen, diese Maxime wächst oder die Verstellung hat Konjunktur zu Krisenzeiten. Wir haben im Moment eine Krise. Was nützt mir da die Kunst der Verstellung in der Bankkrise?
Da müsste man sich jetzt wahrscheinlich im Bankensektor ein wenig vielleicht an der Börse mal umschauen. Wahrscheinlich hilft es durchaus, wenn Sie jetzt beispielsweise in einem Betrieb sind, in dem jetzt vielleicht, sagen wir mal, ein paar Leute entlassen werden beispielsweise, dass Sie da natürlich strategisch, höchst strategisch um Ihr Überleben kämpfen und eben natürlich nicht nur, indem Sie einfach nur offenherzig sind und sondern sehr genau planen, wie sie interagieren. Das liegt ja auf der Hand. Also da wird es Ihnen bestimmt nützen.
Die Perspektive, aus der Sie dieses Buch geschrieben haben, ist eigentlich die Perspektive von einem, der auf jeden Fall aufsteigen will in der Gesellschaft, der Erfolg haben will, der Karriere machen will. Sie schreiben den schönen Satz, das Leben ist ein Minenfeld und die Verstellung die Bedingung des Aufstiegs. Ja? Jetzt ist das ja so dieser Karrieristenblick auf die Gesellschaft. Ja? Der wird ja im Lauf des Buches auch brüchig.
Oh ja, unbedingt. Ich glaube, dass die Figuren, die darin verhandelnd oder handeln, dass die so ein Eigenleben entwickeln und letztlich die Thesen des Erzählers ein bisschen zerstören, indem sie sozusagen ganz wunderbar missraten, sich verhalten und versuchen, jemanden zu verführen, und es misslingt, und dann weiß man vielleicht dann am Ende des Buches gar nicht mehr so genau, ob man zu diesen Karrieristen gehören möchte oder zu den Versagern. Mhm. Ich glaube, in dieser Zwischenposition pendelt es sich ein bisschen Ende ein.
Das Buch selber ist ja auch ein bisschen Maskerade.
Genau.
Würde ich sagen, oder?
Lässt
sich nicht so richtig packen. Die größte aller Täuschungen, sagen Sie, ist die Liebe. Also selbst dort ist es nötig, dass man sich verstellt.
Na, ganz grundsätzlich ist es ja so, dass wir niemals sicher sind, auch in der Liebe nicht, inwiefern ein verliebter Liebesaugenblick, ob der authentisch ist. Wissen wir das jemals? Werden wir das jemals wissen? Darauf beruht doch unser gesamtes Leben, dass wir sozusagen in diesem Zwiespalt der Unsicherheit leben. Und das ist ja auch etwas sehr Schönes. Das ist ja nicht nur negativ. Natürlich baut sich so etwas auf wie Vertrauen, das gibt es ja durchaus. Also das würde ich ja überhaupt niemals leugnen. Aber es ist doch sehr flirrend, dass man es nie hundertprozentig weiß.
Ja, aber sich zu fragen, ist das alles falscher Zauber? Macht er mir was vor? Ist ja kein schöner Zweifel. Also das ist ja, ich meine, bei den allen anderen Zweifeln, die man eh schon so hat, ja, in Liebesbeziehungen, wenn man dann noch immer daran zweifeln muss, dass der andere es wirklich so meint, wie er es sagt, das ist doch eine ziemlich triste Angelegenheit.
Nein, aber dafür plädiere ich überhaupt nicht. Also in diesen Dingen, glaube ich, muss man dann die entsprechende Gelassenheit mit sich bringen, dass man einfach nicht immer alles hundertprozentig wissen muss. Und dementsprechend stellt man sich ja auch nicht dauernd die Frage, oh Gott, ist das ein Betrüger, mit dem ich hier jetzt zusammen bin oder nicht? Natürlich kann man nicht die ganze Zeit sozusagen daraufhin abchecken.
Ja. Also ich hatte den Eindruck, dass durch diese 33 Geschichten die Protagonisten haben, die Stefan und Angelika heißen und um die, sagen wir mal, 35, 40 in der Regel sind.
Es gibt auch alte Menschen
drin. Es gibt auch ältere, ja. Da hatte ich schon so den Eindruck, dass sie eigentlich eine ziemlich öde Welt beschreiben. Also mich hat die auch zunehmend traurig gemacht.
Ist das wahr?
Ja.
Das war nicht meine Absicht.
Nee?
Nein.
es wird gerettet durch die Ironie. Es ist eine grundironische Haltung in dem Buch und die rettet das natürlich. Aber trotzdem ging es mir so, dass ich dachte, boah, was ist das, was für eine Gesellschaft beschreibt der Mann und was heißt das eigentlich für unsere Gesellschaft, wenn das verlangt ist, was Sie beschreiben? Immer planen, immer kalkulieren, immer taktieren, immer strategisch denken, immer sich verstellen, immer interessiert blicken.
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Natürlich ist ja ein Ausschnitt unseres Lebens. Ich behaupte ja überhaupt nicht, dass das sozusagen allumfassend ist, was mit der Kunst der Verstellung zusammenhängt. Das ist natürlich die Perspektive, die in diesem Buch einmal ganz perspektivisch das eng führt und sozusagen das mal ins Zentrum rückt. Und natürlich würde ich Ihnen zustimmen insofern, als dass man dem ganzen Buch eine gewisse Negativität oder eine negative Anthropologie oder sagen wir mal ein pessimistisches Menschenbild dem unterstellen kann. Das gibt es gewiss, ja.
Sie haben ja vorher gesagt, wir beide sind auch nicht authentisch. Und jetzt habe ich mir das auch überlegt. Ich habe gedacht, gut, die Situation ist die, da sitzt ein junger Autor und präsentiert sein Buch. Eine Moderatorin, die ihn dazu befragt. Wir beide wollen eine gute Figur machen. Sie möchten das Buch verkaufen, wissen aber nicht, was wir während des Gesprächs voneinander denken. Es könnte ja sein, dass Sie denken, wieder mal so eine gut gelaunte, verzweifelte Frau im älteren Alter. Und ich denke, der junge Mann ist ganz schön eitel und ganz schön altklug. Würde jetzt das Gespräch beflügeln, wenn wir so ehrlich wären und wirklich uns sagen würden, was wir denken? Oder ist es besser, dass wir es nicht tun?
Also erstens denke ich das natürlich überhaupt nicht und Sie denken das nicht von mir. Wäre es aber so, dann wäre es sehr gut, wenn wir es uns nicht sagen würden.
Wäre sehr gut, wenn wir es nicht sagen.
Insofern, um auf Ihre Frage sozusagen weitergehend zu antworten, ist es natürlich sehr, sehr schonend insgesamt, tatsächlich nicht diesen Talk-Terror der Intimität und der Wahrhaftigkeit grundsätzlich damit sozusagen zu leben. Das ist ja ein zivilisatorischer Fortschritt, ja auch in mancherlei Hinsicht, dass man sich nicht dauernd an die Gurgel geht. Nicht?
Es ist ja so, dass genau bei Talks oder auch in Fernsehsendungen, wie wir gerade erlebt haben beim Deutschen Fernsehpreis, sehr wohl die Erwartung da ist, auf diesem blauen Sofa, auf diesem Sender passiert etwas Unerwartetes. Also, im Grunde wird es doch da spannend, wo die Verstellung nicht mitgemacht wird, wo einer gekonnt aus der Rolle fällt oder auch nicht gekonnt. Aber eigentlich werden doch dort die interessanten Dinge sichtbar, wenn einer diese ganze Inszenierung nicht mitmacht, oder?
Ja, selbstverständlich. Es ist aber gleichzeitig so, dass einem sofort vorgeworfen wird, dass man selbst das gezielt macht. Denken Sie beispielsweise an den Auftritt, das war doch kürzlich mit Marcel Reich-Ranitzky.
Am Samstag beim Fernsehpreis, ja.
Sie meinen, die Kommentare, genau, als er sozusagen beim Fernsehpreis aufgetreten ist, das ist alles Blödsinn, was ihr da macht und sowas an Fernsehsendungen, dass ich mir das hier antun muss. Und sofort waren die Kommentare am nächsten Tag in der Zeitung, dass das ja ganz gezielt gewesen ist und dass er ja der größte Entertainer schlechthin ist. Es wird also letztlich sofort erwartet, dass wir das alles schon gezielt, selbst dann, wenn wir es brechen, wird gar nicht davon ausgegangen, dass wir es authentisch tun.
Er hat sehr authentisch gewirkt.
Ja, natürlich.
Aber er hat allerdings Formulierung aufzugreifen.
Er hat natürlich trotzdem eine gewisse Fernseherfahrung und sowas. Nicht? Das darf man nicht unterschätzen.
Ne? Und auf welche Seite schlagen Sie sich bei denen, die rätseln, ob das kalkuliert war oder echt?
Ich kann mich ja gar nicht verstellen. Also deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben.
und machen das sehr gekonnt und ziehen das sehr, sehr konsequent durch.
Genau.
Aber auch wenn Sie sich jetzt nicht dazu äußern wollen, ist doch trotzdem die Frage, inwieweit das eigentlich zu einem Duckmäusertum führt. Also ich mache jetzt wahnsinnig moralische Fragen daraus und oute mich da wahrscheinlich als Zugehörige einer anderen Generation als der ihrigen. Aber dieses immer nur ankommen wollen und dieses immer nur aufsteigen wollen, ist doch diese Anpassung, ist die wirklich eine Tugend?
Sie können das Buch natürlich so lesen und einiges spricht dafür, es so zu tun,
ja,
dass man am Ende denken könnte, dass letztlich dem Ganzen eine Kritik genau daran sogar unterliegt. Also vielleicht stimme ich Ihnen sogar vollkommen zu, das könnte sehr gut sein.
Vielleicht habe ich das viel zu ernst 1:1 gelesen, das geht doch nicht, und
genau,
bin auf Ihre Maskerade reingefallen.
Um es jetzt ganz kompliziert zu sagen, ich glaube, dass das Buch formal sich selbst auch nochmal verstellt. Also
ja,
das ist sozusagen ästhetisch das verwirklicht, was es inhaltlich versucht auszuführen.
Ja.
Also deswegen kann ich da nicht 1:1 darauf antworten. Ich glaube sozusagen, dass es auch ästhetische Qualitäten hat, sonst hätte ich es nicht geschrieben.
Mhm, ja, trotzdem nochmal eine Frage zu den verstellungsfreien Zonen. Finden Sie nicht, dass bei Liebe, sagten Sie, ist es schwierig, da weiß man es auch nicht so recht, aber wie ist es mit Freundschaft? Ist das nicht ein Bereich, wo man ehrlich und aufrichtig und im altmodischen Sinne noch wahrhaftig miteinander sein kann?
Ich kann mich nur wiederholen. Ich bestreite überhaupt nicht, dass es so etwas wie Freundschaft gibt. Natürlich gibt es so etwas.
Nee, Wahrhaftigkeit. Es ging
Wahrhaftigkeit.
Es ging darum, ob es in der Freundschaft noch Wahrhaftigkeit gibt oder ob man selbst da irgendwie dauernd strategisch umgehen muss mit dem Freund.
Ich glaube, dass wir natürlich... gibt es so etwas. Selbstverständlich ist es aber allerdings, natürlich interagieren wir auch immer aus Selbstliebe auch in Freundschaften. Wenn Sie jemandem einen guten Rat geben beispielsweise, dann fühlen Sie sich sehr wohl damit, dass Sie dann in dem Moment jemandem gesagt haben, du darfst nicht immer so geizig sein beispielsweise mit deinem Geld, du musst mal jetzt, ne, einen guten Ratschlag an irgendeinen. Natürlich ist das nicht frei von Selbstzweck auch. Also da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Wir sind auch gleichzeitig auch immer diejenigen, die auch sich schon sehr, sehr lieben auch. Wir sind schon Menschen, wir lieben uns schon sehr.
Ja, im Grunde wollen das ja auch alle geliebt werden. Was ich lustig fand, ich habe Ihren Titel, bevor ich das Buch gelesen habe, völlig anders verstanden, als er gemeint war. Ich dachte nämlich, ich bin das Subjekt. Also, ich wehre ab als verliebte Frau, die schonende Abwehr verliebter Frauen.
Ja.
Also es geht um Frauen, die abwehren.
Ja.
Aber es sind natürlich die Frauen als Objekt gemeint, sie werden abgewehrt. Ist das von Ihnen...
Ja, das ist dieser Marketing-Trick. Ne? Wenn Sie jetzt denken würden, sozusagen, dass Sie das Objekt sind, würden Sie das Buch ja nicht kaufen. Nein, im Ernst. Ich glaube, dass es in dieser schillernden Doppelheit genau so gemeint ist, weil die Männer ja überhaupt nicht besser wegkommen in diesem Buch als die Frauen. Also insofern ist es genau spielerisch gemeint, diese Subjekt-Objekt-Vertauschung, die da auch mitschwingt.
Aber würde der Titel auch funktionieren, die schonende Abwehr verliebter Männer?
Ja, ich fürchte ja. Ich fürchte, Sie könnten das erste Kapitel umbenennen, also umbesetzen. Die
Glauben Sie das
Frau
wirklich?
Position. Ja.
Nee,
doch.
Das glaube ich überhaupt nicht.
Nein?
Also, das ist doch der Klassiker. Ein Mann geht mit einer Frau aus. Sie verstehen sich gut, das beschreiben Sie ja so, finden das prima und eigentlich wartet, es kommt zu einer Annäherung und eigentlich wartet die Frau am nächsten Tag doch schon drauf, dass irgendwie eine
das
SMS
kommt.
Der Mann wartet gar nicht, der hat eher Sorge, oh Gott, hoffentlich schreibt die jetzt nicht, dass wir uns demnächst sehen wollen. Ja? Ist das nicht die klassische Rollenverteilung?
Doch, es ist klassisch, aber umgekehrt würde man es mit anderen Varianten, aber natürlich, vielleicht haben Sie recht. Was würde denn eine Frau machen, Ihrer Meinung nach?
Wenn ein Mann sich in Sie verliebt hätte?
Genau.
Also,
vielleicht können Sie mir da helfen.
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Was macht eine Frau? Ich glaube, dass sie sich nicht so viel Gedanken machen würde, bleibe ich geheimnisvoll, ich darf auf keinen Fall sie so sehr abschrecken, dass sie mich dann ein Schwein nennt. Also diese ganzen strategischen Überlegungen, die Sie auch beschreiben, glaube ich kann da jetzt aber eher von mir ausgehen, ich glaube, dass Frauen damit ein bisschen spontaner umgehen. Die würden ehrlicher auch. Also ich würde dann sagen, du, tut mir leid, es war ein schöner Abend, aber mehr ist jetzt irgendwie nicht drin oder sonst was. Bin verheiratet oder irgendwas ganz Doofes, würde ich vielleicht sagen. Aber ich würde es klar machen, dass es nicht an dem Typen liegt, sondern dass es daran liegt, dass ich kein Interesse habe. Und ich verstehe gar nicht, warum die Männer sich da immer so schwer tun mit, zu sagen, was Sache ist.
Ja, also die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also vielleicht sind Sie einfach ein besonders guter Mensch.
Nein, das bin ich ganz bestimmt nicht. Ich glaube nur, ich kenne die Menschen ziemlich gut und ich kenne ziemlich viele Männer, die so reagieren, wie Sie es beschrieben haben. Und ich kenne sehr viele Frauen, die unter diesen Männern leiden. Das kenne ich auch.
Dann glaube ich, dass Sie mich vielleicht einfach belehrt haben. Dann haben Sie wahrscheinlich so etwas bei mir entdeckt wie eine männliche Perspektive in diesem ersten Kapitel. Ja, ich glaube allerdings nicht, also erst einmal ist es natürlich, verwechseln Sie das nicht mit mir, nicht? Also,
um Gottes Willen.
Das ist allerdings, glaube ich, tatsächlich so, also ich kann zumindest entgegnen, dass ich nicht glaube, dass die Frauen besser oder schlechter wegkommen in diesem Buch als die Männer. Das glauben Sie doch nicht.
Es geht gar nicht um besser oder schlechter. Es geht um wirklich andere Strategien, wenn wir jetzt schon in Ihrem Feld der Verstellung sind. Und ich glaube, dass die Frauen genau diese SMS, die Sie da zitieren, wie geht diese typische SMS, gerne habe, aber im Moment so viel Stress.
Ja, viel Stress. Das ist natürlich eine klassisch männliche Position.
Sehen wir uns wieder, gerne habe, aber im Moment so viel Stress. Ich glaube, wahnsinnig viele Frauen kennen diesen doofen Satz als Reaktion auf einen gemeinsam verbrachten Abend. Ja? Warum schreibt dann nicht der Typ, lieber nicht, wir sehen uns lieber nicht.
Weil der Typ natürlich Angst hat und so, der will nicht schlecht rüberkommen, der weiß dann nicht, also so in dieser ersten Geschichte, nicht schon abzuwehren. Natürlich aus Selbstschutz, nicht? Der möchte ja, der hat ja Angst, nicht? Und sagt dann so verdruckst ab, darunter leiden natürlich dann die Frauen. Wahrscheinlich haben Sie recht, ja. Ich glaube, ich würde Ihnen zustimmen.
Sie tun gerade so, als würde Ihnen das zum ersten Mal auf dem blauen Sofa auffallen.
Ja, es ist so, dass ich ganz viel lerne von Ihnen.
Nein, ich habe auch einiges gelernt in dem Buch, das muss man sagen. Und deswegen würde ich es auch wirklich empfehlen, weil man über diese Geschlechterverhältnisse, über Hierarchien, auch in Redaktionen, in Medienbereichen, in unserer modernen Gesellschaft ziemlich viel erfährt. Gut.
Aber nein, lassen wir das mit diesen Männern und Frauen. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, wenn man jetzt weiter darüber spricht. Sie haben insofern recht, als dass natürlich in diesem Spiel natürlich der Mann, es ist ja auch kritisch gegenüber Frauen, also beispielsweise diese erste Geschichte, nicht? Ja. Denn sie ist diejenige, die sozusagen erst einmal abwartet natürlich, was der Typ denn tut, nicht? Ja. Sie wartet dann auf diese SMS, die dann kommt, also sie macht sich ja selbst zum
Objekt. Ja, aber sie hat ja den Impuls, sofort eine SMS zu schreiben, sagt, ich warte einen Tag, sonst bin ich aufdringlich, vielleicht kommt was von ihm, dann schreibt sie am zweiten oder am dritten Tag und dann rechnet sie, naja gut, also wenn er nicht sofort antwortet, ist okay, ja, aber ja. Jetzt sind es 5 Tage, jetzt hätte er mal antworten können.
Ja,
ne?
ja.
Also
ja.
So.
Das ist das klassische Rollenmuster, was ich hier aufwerfe. Wenn ich Ihnen eben widersprochen habe, dann höchstens in dem, insofern, als dass ich glaube, dass das sich im Moment so ein bisschen verwischt. Ich glaube nämlich nicht mehr sozusagen an diese ganz klassischen Szenarien, die könnten, glaube ich, vermute ich, ist leider meine Lebenserfahrung, die könnten aufbrechen im Moment, ja.
Gut, noch ein Thema, was ich unbedingt noch besprechen wollte mit Ihnen.
Ja.
Sie sind in Polen geboren, wie Ihr Name unschwer vermuten lässt, und Sie sind mit 7 nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und es gibt eine Formulierung in Ihrem Buch, das heißt, der Fremde, der bleibt.
Ja,
fand ich sehr schön. Ja, waren Sie dieser Fremde, der bleibt, als Sie nach Deutschland kamen?
Der Fremde, der bleibt, das ist so eine Figur, die Georg Simmel mal aufgeschrieben hat aus seiner Soziologie entstammt das. Und das ist, wer kann eine Gesellschaft am besten sozusagen beobachten? Das war seine Frage gewesen. Und das sei der Fremde, der bleibt. Das ist der Zugezogene, der dann sozusagen, deswegen habe ich diese Figur eingebracht, weil die natürlich mich fasziniert hat. Weil man, wenn man irgendwo hineinkommt in ein fremdes Land, man natürlich erst einmal der Beobachter einfach nur ist. Man ist tatsächlich schon alleine erst einmal abseits, weil die Sprache einem nichts anderes ist als ein Geräusch.
Haben Sie die deutsche Sprache erst mit 7
kennen? Ja.
Und wie sind Sie in diese Sprache so hineingewachsen, dass Sie Journalist wurden, Sie haben Preise bekommen für Ihr Schreiben, für Ihre Reportagen? Also wie geht das, in so einer eigentlich Fremdsprache so zu Hause zu sein?
Aus Überkompensation. Also es ärgert dann einen und dann entwickelt man dann halt so eine Wut, ne, und dann reißt man sich zusammen.
Hat dieses Thema, die Kunst der Verstellung, irgendetwas damit zu tun, dass Sie aus Polen kommen, nach Deutschland gekommen
sind? Ich habe es ja versucht zu umschreiben. Natürlich gibt es, dadurch, dass man erst einmal nur Beobachter ist, und die Beobachterposition, aus dieser ist es ja geschrieben, also man beobachtet Menschen, man zoomt sozusagen sich in so eine Welt hinein. Es könnte sein, dass dieser Blick sozusagen daran geschult ist, dass ich die dass ich über ganz lange Zeit natürlich erst einmal eine Gesellschaft nur beobachtet habe, anstatt sozusagen zu interagieren. Ja, insofern wäre da eine Parallele zu sehen, psychoanalytisch gesehen.
Sie arbeiten als Zeitredakteur im Zeitmagazin,
ja?
Als Redakteur. Ist der Journalismus ein Bereich, in dem man sich besonders stark verstellen muss?
Das ist ja ein Bereich, der in meinem Buch so gut wie gar nicht vorkommt, einfach aus dem Grund, weil es im Journalismus, das ist eigentlich der einzige Bereich, in dem so Verstellungen und Intrigen gar nicht vorkommen.
Verstehe, ja, genau. Und Sie selber, was haben Sie damit für Erfahrung?
Wie gesagt, dass ich mich nicht verstellen kann, eigentlich ganz wenig.
Gut, so viel dazu. Sagen Sie noch am Schluss, haben Sie schon ein neues Projekt oder sind Sie, haben Sie...
Nee, ich schreibe da an was Neuem rum und so, aber ich weiß noch nicht, ob es was wird, deswegen kann ich nicht sagen, was es ist.
Also die Fortsetzung hier aus einer weiblichen Perspektive,
genau,
oder
ja.
Aus einer anderen, genau. Perspektive?
Da bespreche ich natürlich vorher mit Ihnen noch genauer.
So, wir haben noch, wir haben keine Zeit mehr. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Kuczynski, bei Ihnen fürs Zuhören, und ich kann Ihnen das Buch Die schonende Abwehr verliebter Frauen, die Kunst der Verstellung nur empfehlen. Vielen Dank.